Was passiert, wenn wir uns hinsetzen und meditieren? Passiert alles Mögliche. Aber eine Spur, wie wir es beobachten können, ist, dass wir einfach so ein bisschen in uns entlanghangelnden Traditionen, was die Traditionen, die Lehrerinnen und Lehrer uns sagen, und das mit unserer eigenen Erfahrung verbinden. Aber dann, was klar wird. Also wir sitzen und wir nutzen unsere menschliche Fähigkeit der Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit. Das heißt, ein Aspekt unseres Bewusstseins, den können wir shiften, den können wir ausrichten. Nicht alles, aber etwas. Wir können ausrichten, dass wir auf die Kerze schauen. Ihr könnt innerlich machen, dass ihr mir zuhört. Ihr könnt innerlich so tun, als wenn ihr zuhört und aber an was anderes denken, eure Aufmerksamkeit auf diesen vielleicht interessanten Gedanken wenden und. Ja, und wir können in der Meditation oder was auch immer wir tun, unsere Achtsamkeit auf das richten, was wir gerade tun oder auf den Atem. Und wir können auch rumturnen und uns schweifen lassen oder uns ganz bewusst entscheiden, ach, ich habe jetzt gar keine Lust, achtsam zu sein, ich gehe jetzt ganz woanders hin. Ich denke jetzt über die Zukunft nach. Also das alles, es ist mal egal, ob das gut oder schlecht ist oder hilfreich, das alles können wir mit unserem Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Aspekt vom Bewusstsein tun. Wichtig ist, dass uns klar ist, das ist ein Aspekt unseres Bewusstseins, den können wir shiften, den können wir bewegen, wie so ein Fahrzeug, ja, oder wie so ein Objektiv einer flexiblen Kamera und können das richten, die Aufmerksamkeit, dein Leuchten, dein. Viele andere Bereiche unseres Bewusstseins haben wir willentlich keinen Einfluss, das ist unser Wille zu klein. Wenn wir diesen Teil der Aufmerksamkeit nutzen, ist es äußerst hilfreich in der Meditationspraxis. Und das ist eigentlich ein Klassiker, den ihr in Ost und West und in allen großen Meditationstraditionen und auch den moderneren Wegen der Selbsterfahrung, Körpererfahrung finden könnt, die an diese Traditionen andocken. Das ist diese Doppelbewegung, dass wir unseren Geist, nennen wir es mal so, diesen beweglichen Aspekt, unseren relativen Geist, dass wir den fokussieren können. Das heißt, dass wir bei etwas bleiben können, für das wir uns entscheiden oder das uns anzieht oder anspricht, das uns sinnvoll erscheint oder das wir lieben. Und wir erfahren darin die Fähigkeit, dass wir unseren Geist, unser Bewusstsein sammeln können. Und in einer ein bisschen offeneren Sprache wird es genannt Bewusstseinszentrierung oder Bewusstseinsvereinheitlichung. Also Vereinheitlichung, indem wir nicht mehr alles Mögliche denken, empfinden, wahrnehmen, sondern diese Wahrnehmung vereinheitlichen. Und zunächst ist es egal, was das ist. Am tieferen Punkt hat es einen Sinn, was es ist, weil wir dann tiefer kommen, da sage ich gleich was zu, aber zunächst ist es egal, was es ist. Und das kann der Atem sein, die Meditation, das kann eine Körperempfindung sein, das kann sogar ein Schmerz sein. Wir können sogar mit einem Schmerz oder einer Emotion, da geht es leichter, und das sind auch tiefere Übungen, die ich so anleite, mit einer Emotion zu arbeiten, da taucht eine Trauer auf. Und du kehrst genau nicht zum Atem zurück, weil du die Trauer nicht magst, sondern du nimmst diese Einladung, da kommt eine Trauer, und bist mit dem Atem bei der Trauer, das ist dein Fokus. Und deine Aufmerksamkeit ruht als Beispiel auf dieser Trauer. Und du spürst die einfach, die darf endlich mal sein. Die hat darauf gewartet, dass du endlich meditierst, um sich zu zeigen, da ist vielleicht ein Geschenk drin. Also da ist der Fokus dann nicht mehr egal. Das heißt, wichtig ist, dass wir, wenn wir meditieren, nicht einen doppelten Fokus installieren, wie man das nennt. Das bedeutet, du bist bei deinem Atem zum Beispiel oder etwas, was ich anleite, und dann taucht ein immenser Schmerz in dir auf. Und die Einladung ist, durchaus diesem Schmerz Raum zu geben. Du musst dich nicht in diesen Schmerz verlieben. Ja, aber dem Raum zu geben, dass der mit da sein kann. So sodass der Fokus weit genug ist, dass der Schmerz oder die Trauer oder was auch immer auftaucht, mit dabei ist und sich nicht weggestoßen fühlt. Und nicht den Atem, die Aufmerksamkeit auf den Atem, zu missbrauchen, um die Trauer nicht zu füllen. Das ist etwas, was der buddhistische Lehrer und Psychotherapeut John Velvet, der vor ein paar Jahren verstorben ist, nennt Spiritual Bypass. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auf allen spirituellen Wegen. Spiritueller Bypass ist, dass wir eine gut gemeinte Praxis, die wir auch gut können, aber dann gebrauchen bis missbrauchen, um uns an irgendetwas, was in uns darum bittet, dass es geheilt wird, vorbeizudrücken. Da taucht eine Wut auf. Ich will aber keine Wut. Wut gehört nicht in mein System. Wut ist nicht erwachter Herzgeist. Also weg mit der Wut. Die taucht aber immer wieder auf. Und diese arme Wut, die versucht Aufmerksamkeit in dir zu bekommen. Du gibst deinem Atem die Aufmerksamkeit und dem nächsten Schritt und wie das sich im Körper gerade anspielt, aber nicht dieser Wut. Und die wird immer wütender. Irgendwann gibt es auf. Dann sagt sie, okay, wenn ihr es nicht checkt, dann mache ich halt ein körperliches Symptom. Dann mache ich ein blockiertes Bein oder irgendwas. Ja, also ist das, was dann auch passiert, dass das sie weggedrückt wird. Das heißt, wir missbrauchen unsere wunderbare Fähigkeit, achtsam und präsent in der Meditation, oder achtsam gegenwärtig in der Meditation zu sein. Wir missbrauchen die, um uns an etwas vorbeizudrücken, das um unsere Aufmerksamkeit bittet. Das nennt man spirituellen Bypass mit Wellwood. Und dazu hilft uns, dass wir nicht in diese Versuchung kommen oder in diese Falle, kenne ich auch, hilft uns dieser zweite Aspekt, den auch unsere Tradition lehrt. Das ist, dass wir nicht nur die Fähigkeit haben, unser Bewusstsein zu vereinheitlichen, sondern wenn wir lang genug beim Atem ruhen, ich vermute, ihr kennt das, oder diejenigen von euch, die das erste Mal meditieren, können es kennenlernen. Wenn wir lang genug zum Beispiel beim Atem ruhen, ja, oder ein Punkt im Unterbauch. So. Plötzlich wird dein Geist wird stiller und stiller und stiller, mehr oder weniger. Ja, oder das Geschwätz geht mehr in den Hintergrund, so wie Radio im Nachbarzimmer, kannst du nicht abstellen. Der Nachbar hört Radio, aber du hörst dem nicht zu, lässt es da einfach. Ja, und du bist in der Gegenwärtigkeit deines Körperempfindens, das ist viel interessanter und viel attraktiver. Das ist dein Fokus. So. Und dann wird der Geist stiller, weshalb man diesen Aspekt der Meditationspraxis Shamatha im Sanskrit nennt. Also der Geist kommt zum Frieden. Oder modern im englischen Sprachraum Mindfulness. Oder halt deutsch Achtsamkeit, Aufmerksamkeitspraxis. Das ist der erste Teil. Und dann passiert was. Und dann können wir mitbekommen, dass, weil unser Geist ruhiger wird, plötzlich sich unsere Wahrnehmung verändert. Plötzlich huscht unser Geist nicht mehr wie ein aufgeregter Affe in unserem inneren Universum herum, sondern settelt sich und wir bekommen mit, dass wir ganz viel gleichsam erstmal indirekt wahrnehmen, ohne dass wir den Fokus drauf lenken, ja, indirekt wahrnehmen. Wir nehmen wahr, die Ganzheit des Körperseins, wir nehmen wahr, eine neue Qualität im Körper zu sein. Es wird vielleicht was durchlässiger, leichter, lichter, freier, weiter. Wir kriegen eben auch dann, die, wie beschrieben, Schmerz, Trauer etc. mit, was sonst noch alles da ist. Und wir kriegen mit, dass etwas in uns sehr, vielleicht sogar glückselig da sitzt. Dass was sehr in Frieden ist, sehr zufrieden ist, dass sich dieses Sitzen wunderbar und weit und tief und öffnend anfühlt. Und wir können in so einen Zustand kommen, wo wir den Impuls haben, hier möchte ich ewig bleiben. Das ist quasi eine Spur, weshalb viele intensiv Praktizierende dann auch lange in Retreats gehen und einfach das auskosten, sich öffnen lassen, sich vertiefen lassen, weil es eine Erfahrung drin von, das ist nicht einfach ein einfacher Zustand, der fühlt sich cool an, sondern das ist etwas, das hat wie einen inhärenten Ruf. Da ist etwas drin, das zeigt, das lässt sich ahnen, das geht weiter und weiter und weiter und weiter und tiefer, tiefer, wer du eigentlich bist in deiner wahren Natur. Und dieser zweite Aspekt, der wird im Deutschen genannt Gewahrsein, Gewahrseinspraxis. Awareness im englischen Sprachraum und im Sanskrit ist das Vipassana, Also nicht Vipassana als Technik, ist zwar angedockt, ist ähnlich, aber Vipassana, dieser Sanskrit-Begriff, und es bedeutet ungewöhnliches Sehen. Ungewöhnliches Sehen oder ungewöhnliche Wahrnehmung, ungewöhnlich deshalb, weil wir uns nicht mehr ständig einmischen. Weil wir endlich mal aufhören, über alles nachzudenken und alles zu analysieren, alles verändern zu wollen. Weil wir einfach relaxed durch unseren Fokus, relaxed da sitzen und die Wahrnehmung geschehen lassen. Vielleicht erinnert ihr euch halt früh am Ende der Liegemeditation, der zweiten Phase vom Frühstück, nach den Atempraktiken, habe ich euch angeleitet, diese Tetrade, die ich immer wieder auch wiederhole. Und das letzte war das Schauen geschehen lassen. Das ist das. Spüren, fühlen, lauschen. Das Schauen geschehen lassen. Schauen, du kannst sagen, nutzen ein anderes Symbolwort vom Sinn. Das kann ein inneres Hören sein. Das kann ein inneres Fühlen sein, das kann verschiedene Qualitäten haben. Aber diese Wahrnehmung, die sich von selber öffnet, ist das wunderbar. Die Alten im indischen Kulturfeld haben das Fahrzeug genannt, Yana. Bedeutet, am Anfang musst du das Ding ein bisschen füttern, sei es mit Brennstoff oder Pferde vorspannen oder selber kurbeln. Und dann fährt's. Also am Anfang musst du ein bisschen arbeiten in der Meditation. Achtsamkeit, präsent, da, so, drauf wieder zurückkommen und so weiter. Und dann, wenn du merkst, es geht, es trägt, hält dich die Qualität von innen her, die Präsenz hält dich von innen, du musst es nicht mehr machen. Wir müssen nicht ständig Achtsamkeit üben in der Meditation, sondern da dockt was an, da ist etwas in dir achtsam, ganz von selber. Und dann öffnet sich ein tieferes Gewahrsein. Shamatha Vipassana, Mindfulness Awareness, Achtsamkeit, Gewahrsein. Das ist eine Doppelfigur oder Bewusstheit, Bewusstseins, wenn ihr das mal lest oder gelesen habt, Bewusstseinsvereinheitlichung. Das andere heißt dann verwirrenderweise Bewusstseinsentleerung. Dann denken viele von uns, hoch, da will ich ja nun nicht hin. Entleerung im Sinne von, dass wir es nicht mehr vollstopfen mit allen möglichen Inhalten, das Bewusstsein sich in seiner ihm innewohnenden Erwachtheit selber zeigen kann. Das ist gemein. Wir können auch sagen, Fülle. Fülle und Leerheit. Also das sind zwei Aspekte der Meditation, die ich wichtig finde, für uns immer wieder auch klar zu kriegen, wie wir damit arbeiten können. Das zweite, was ich euch gerne erzählen mag, ist tiefergehend, wie wir unseren Körper erfahren. Weil das Spezifische des Retreats, das ich hier mit euch lebe, diese Tage, ist ja auch gerade dieser Ansatz, den ich von meinen Lehrern, Lehrerinnen habe und den ich in die moderne oder für moderne Menschen übersetze, auf dem Hintergrund meiner Arbeit, Körperpsychotherapie etc., ist ja dieser somatische Ansatz. Nicht jede Tradition hat das so offensichtlich. Aus meiner Sicht hat das jede ernstzunehmende Tradition schon. Nur muss man manchmal lange dafür gehen oder lange danach graben. Weil in vielen Traditionen, wenn wir so ein bisschen in die Religionsgeschichte schauen, vergleichen die Religionswissenschaft, Ost und West und Nord und Süd, ja, in vielen Traditionen unser zunächst und zumeist erlebtes Körpersein mit all seiner Impulsivität, Bedürftigkeit etc., und manchmal den hängen gebliebenen biografischen Geschichten nicht als der Königsweg zur Tiefung und zum Erwachen gesehen wird, sondern eher als eine schwierige Ablenkung. Das führt leider dazu, dass manche Traditionen dann in sowas hängen bleiben oder landen von Ablehnung des Körpers bis hin zur Körperfeindlichkeit. Ihr kennt es vielleicht. Also vielleicht nicht persönlich, aber ihr wisst darum. Wenn wir tiefer in die Traditionen schauen, aus meiner Sicht ausnahmslos in alle, auch in die mystischen Wege des Westens und gerade auch in die tiefen Wege des Ostens. Im Yoga haben wir es ganz stark und in vielen, vielen anderen hinduistischen Wegen, aber auch im tiefen Buddhismus haben wir es. Im Grunde, gibt doch das schöne Wort Diktum vom historischen Buddha, ja, wie soll ich denn meditieren? Ja, achte auf deinen Atem, sei mit deinem Atem. Ja, was heißt, sei mit deinem Atem? Ja, erfahre den Atem in deinem ganzen Körper. Ist total somatisch. Wenn wir tiefer, gerade zum Beispiel in den tibetischen Buddhismus, aber auch in andere Traditionen hineingehen, dann kriegen wir mit, am Ende oder im letzten Drittel des Weges arbeiten die alle somatisch. Tibetisches Vajrayana ist in der Essenz auch Mahamudra, Jogchen, ist tief somatisch, anders geht es gar nicht mehr. Nur haben die bis dahin ein anderes Verständnis vom Körper. Und da wird es für uns moderne Menschen interessant. Reginald Rey, mein Lehrer in diesem Feld, ist jemand, der den Mut hatte, diese alten Traditionen oder diese fortgeschrittenen Traditionen gleich mit an den Anfang des Weges zu setzen und für uns alle zugänglich zu machen. Und was dabei rauskommt, ist, wenn wir in unseren Körper spüren, wie wir es im Grunde in jeder Meditationspraxis oder Selbsterfahrung tun, in den Körper spüren, mit dem Atem und dann mit dem Atem spüren wir unseren Körper, dann nehmen wir zunächst mal unseren physischen Körper wahr. Das Interessante, was wir dann entdecken, ist, vielleicht ist euch das schon aufgefallen, wenn ihr einigermaßen entspannt in eurem physischen Körper ruhen könnt, bekommt ihr mit der Zeit nicht mit, das ist eigentlich eher eine fortgeschrittene Nebenwirkung, würde ich sagen, wo die einzelnen Organe sitzen, Knochen, Gelenke, Nervenbahnen, Hauptblutgefäße etc. Es ist relativ schwer, das zu spüren, im Detail. Wir bekommen, wenn wir uns einlassen in unseren physischen Körper, der uns ach so vertraut wirkt, bekommen wir eine andere Körpererfahrung mit, als die, die wir durch die Anatomie lernen. Das bedeutet, dass das, was wir in der Anatomie lernen, alles durchaus richtig ist, aber dass es ein konzeptioneller Körper ist. Das, was wir in der Meditation mitbekommen, unser Fühlkörper, ist das, wie wir unmittelbar in der Erfahrung mit unserem Körper in Kontakt kommen. Das heißt, das, wie wir den Körper anatomisch kennen, ist die physische Basis, keine Frage. Und es ist auch gut, wenn das alles toll funktioniert. Nur, wenn wir in die Erfahrung gehen, spüren wir uns anders. Wir spüren uns als eine warme, lebendige Ganzheit, im besten Falle. Vielleicht mit ein paar Spannungen und hier zieht es und da. Kann auch Schmerz auftauchen oder Emotion, klar. Aber wir fühlen uns als eine lebendige, einzigartige Ganzheit, die da sitzt oder liegt und die sich äußerst interessant anfühlt. Es ist ein tiefes Interesse in uns, dieses Körpersein zu erforschen. Wenn wir denn dabei bleiben und tiefer gehen, bekommen wir mit, unser Körper fühlt sich, wenn wir genau hinfühlen, gar nicht so fest an, wie wir das zunächst und zumeist denken und gewohnt sind. Da ist plötzlich ein Strömen von Lebenskraft, von Energie, von innerer Lebendigkeit, vor allem auch wenn wir mit dem Atem üben, wie heute früh zum Beispiel, ja, da öffnen sich innere Räume, da fängt es an zu strömen, da ist es am Vibrieren und vielleicht, wenn du wie in dich hineinblickst, nimmst du unterschiedliche Arten von hell, dunkel, Raumhaftigkeit, vielleicht manchmal sogar Farbigkeit etc. war. Es ist eine Frage der Achtsamkeit, es mitzukriegen und sich nicht auszublocken nach dem Motto, naja, ich weiß schon, wie mein Körper ausschaut. Nee. Das ist ein Erfahrungsuniversum. Das heißt, wir kommen hier hinter dem gefühlten physischen Körper, also konzeptioneller Körper, wie wir ihn wissenschaftlich eruieren können, ist völlig in Ordnung, aber wir gehen halt tiefer. Zum gefühlten physischen Körper, wie du dich fühlst, wenn du auf deinem Platz sitzt. Warm, ganz, das bin ich, fühlt sich gut an oder weniger gut, wie auch immer. Kommen wir noch tiefer zu einem, was man nennt, energetischen Körper. Da fühlst du dich fluide, durchlässig. Da ist die Körpergrenze durchaus da. Du weißt, dass du hier sitzt. Das bleibt immer. Nahezu immer erhalten, ja. Aber die Körpergrenze ist nicht mehr so absolut, die ist nicht mehr so fest. Es ist interessant, dass die Quantenphysik uns genau das bestätigt. das ist ja nicht fest. Das ist nur die Penetranz der Schwingung gegen die Penetranz der Schwingung, was wir als fest empfinden. Aber eigentlich ist es Energie, Bewegung, Fluktuation, Strahlung und ganz viel Raum. Dazu komme ich jetzt. Das heißt, unter unserem physischen Körper, manifesten Körper, könnten wir traditionell sagen, ja, erleben wir, ist eine energetische Dimension von Körpersein, die äußerst vital ist, die powerful ist, die was Leuchtendes haben kann. Und wenn wir mit ein bisschen üben, können wir das zum Beispiel in den Chakren, die gehören zum energetischen Körper, wahrnehmen. Energiezentren im Körper. Kraftvolle Zentren. Wenn wir weiter Geduld haben mit unserer Übung und dabei bleiben und damit auch noch nicht zufrieden sind, dann merken wir, dieses Energiegefühl, dieses Vibrieren, dieses vielleicht Leuchten, Licht, Dunkel, wie auch immer du das wahrnimmst, das führt dich noch weiter. Das geschieht wie in einer inneren gefühlten Weite. Und wenn du dich in diese innere gefühlte Weite hineinfallen lässt, hineinforschst, immer noch meditierend, nimmst du wahr, da ist etwas noch viel Größeres, wo es stiller wird. Wo diese Energie und Vibration gar nicht mehr so dominiert, wo es stiller und unglaublich weit. Und in dieser Weite kann alles sein, auch die Energien, das Vibrieren, dein physisches Körpererleben etc. Aber wenn du nach innen gehst, erlebst du eine Weite, die irritieren kann, weil du weißt und du fühlst ein Stück auch, dein Körper hat diese und diese Größe. 1,82 Meter, von da bis da und diese Breite und diese Tiefe etc. Und du liegst auf deinem Platz völlig sicher und vertraut. Und gleichzeitig erlebst du in dir Raum, der ist viel größer. Der fühlt sich gefüllt, unermesslich an. Der fühlt sich an, wenn wir da tief reingehen, als würde dein ganzes Leben, im Grunde die ganze Welt da reinpassen. Und wenn du dabei bleibst, merkst du, das ist wahr. Das ist das, was die Tradition nennt, den Raumkörper. Die tiefste Wirklichkeit. In der buddhistisch-tibetischen Tradition Dharmakaya. Der Raum, der Körper der Wirklichkeit. Und dann gehst du wieder diese Ebene nach oben. Dann merkst du vielleicht, dass du alles gleichzeitig erleben kannst. Diese Raumweite in dir, das energetische Fließen. Deinen gefühlten physischen Körper und kannst die Augen öffnen, kannst dich bewegen im Raum, kannst das Denken und unsere normale konzeptionelle Welt hinzunehmen, deine Arbeit tun und gleichzeitig mit Übung können diese anderen Dimensionen in dir präsent bleiben. Und das ist ein Zugang zum Geheimnis unseres Körperseins. Weshalb Reginald Ray und manche andere Lehrer und Lehrerinnen, die stark im Körper arbeiten, sagen, der Körper ist der Buddha oder die Buddha. Der Körper ist im erwachten Zustand, ist da, wo wir hinwollen. Weil unser Körper nicht Körper in der Weise ist, wie wir Körper zu denken pflegen. Das ist ein Konzept. Sondern weil Körper ein doppeltes Tor ist, wie ich das gerne nenne, das uns in die eine Richtung zu einer ganz tiefen, letztlich zu den tiefsten uns möglichen Erfahrungen hinführt. Und das ist endlos. Und die Vergänglichkeit, die zeitweise Schmerzhaftigkeit, die Erkrankbarkeit, die Geburt und das Sterben können unseres Körperseins gehört genau zu diesem Teaching des Körpers, zu dieser Weisheit. Weil der Körper uns lehrt, dass wir an ihm als Tor nicht anhaften können. Unser Körper ist der werdendste Aspekt unseres Menschseins. Das macht uns oft zu schaffen mit Erkrankungen, älter werden, sterben etc. Ja. Unser Körper lehrt uns, so gesehen ist er meisterlich, unser Körper lehrt uns, dass er für uns ein Tor zu unserem tiefen Wesen ist und gleichzeitig eben ein Tor uns nicht fixiert auf diesem ach, heute fühle ich mich toll, ach, ich sehe so gut aus und so weiter und möge das doch bleiben. Und das wäre eine Anhaftung bei dieser Qualität. Ist okay, aber das ist nur eine Phase. Ja, und dann geht was weiter. Und der Körper zeigt uns in seinem Vergänglichsein, in seinem mit der Zeit gehen, in seinem Werdeaspekt, etwas freundlicher formuliert, und zeigt uns, dass das noch nicht ist, dass es immer weitergeht. Dass wir nicht anhaften, dass wir nicht kleben bleiben. Nicht mal in diesem physischen Menschsein. Und das bedeutet, die Vergänglichkeit des Körpers, die Erkrankbarkeit des Körpers, die Sterblichkeit unseres Körpers ist kein Gegenargument dagegen, dass unser Körper das Tor ist zum Erwachen. Im Gegenteil. Und die andere Seite des Tores ist, also das doppelte Tor, ist eine ist, dass wir über den Körper in ganz tiefe Erfahrungen kommen und im Grunde unser tiefes Wesen berühren können. Und die andere Seite ist, dass das, was du erfährst, sich einkörpern will in dir, sodass es dir zur Verfügung steht. Das ist die andere Richtung. Dass wir in unserem Körpersein etwas manifestieren, präsentieren, in die Welt bringen, zu anderen Menschen bringen, was wir unter Umständen in Meditation oder anderen Erfahrungen erfahren haben, was sich uns da eröffnet, geschenkt hat. So dass sich das in unserer Liebe zu anderen ausdrückt, dass sich das in unsere Welt, in unsere Aktionen ausdrückt. Dass es nicht nur eine schöne Erfahrung war, die wir machen im Elfenbeinturm und dann machen wir halt so weiter wie gewohnt. Und dann zwischendurch haben wir schöne Zeiten im Elfenbeinturm meditierend, sondern dass sich diese Erfahrungen, die wir machen in Retreats oder in unserer täglichen Praxis, dass sie sich einkörpern und uns zur Verfügung stehen, dir selbst, auch in schwierigen Situationen, aber auch in schönen. Wenn du spazieren gehst, ja, nimmst du die Natur wahr aus der ganzen Art, wie du realisiert bist, was in dir da ist. Aber auch wenn du mit Menschen arbeitest, mit deiner Liebe, mit deiner Heilkraft, mit deiner Kompetenz, es wirkt hinein in unser Tun. Das ist das doppelte Tor des Körpers. Weshalb die Tradition sagt, das finde ich sehr schön, diese Raumqualität, die unsere Wesensqualität ist, die in die Richtung führt unseres erwachten Wesens, unserer erwachten Natur, diese unermessliche Weite, von der wir ein Aspekt sind. Das ist die tiefste Wirklichkeit, aus der manifestiert sich Energie und aus der Energie manifestiert sich unser physischer Körper. Das entspricht eigentlich genau den Gesetzen der Evolution. Wenn man Evolutionslehre studiert, ist das genau der Prozess. Hier halt nochmal auf einer tieferen, spirituell, existenziell, seinshaften Ebene. Das bedeutet, unsere Manifestation als Menschen ist eigentlich tief gelesen, ein Liebesausdruck unseres tiefsten und wahren Wesens, eine Liebeserklärung des Seins an diese Welt. Mach dir das mal klar. Du in deinem physischen Körper bist eine Liebeserklärung des Seins, des Absoluten an diese Welt. Dann kriegt unser physisches Menschsein eine ganz andere Farbe. Ja, das mal so zum Einstieg. Der Weg der Meditation mit diesen beiden Aspekten von der Geist kommt zum Frieden und unser neues Sehen, unsere Wahrnehmung führt uns dann gut dahin, dass wir eben unser Körpersein neu sehen und hinter das konzeptionelle Anatomische zurücksteigen in die größere Tiefe, wie nehme ich mich physisch wahr? Wie spürst du vielleicht die Energie in dir strömen und fließen? Und wie erlebst du in dir die Raumhaftigkeit deines wahren Wesens, deiner tiefen Wahrheit, deiner tiefen Natur? In der Meditation bringst du es in die Welt. Wenn ihr buddhistische Texte studiert, wird euch das vertraut sein, auch wenn ich es ein bisschen in einer anderen Form präsentiert habe. Das ist die klassische Trikaya-Lehre des Buddhismus, die Lehre der drei Körper des Buddha. Nirmanakaya, Manifestation, Sambhogakaya, Energiekörper, leuchtende Freude, Dharmakaya, Raumkörper, Wesenskörper. Es ist interessant, dass die Tradition von Körper spricht und nicht von geistigen Phänomenen oder Aufblitzungen oder Gedanken oder was auch immer. Sehr konkret, sehr wirklichkeitsnah, das ist sehr deftig im Grunde, erdfest, menschlich.